auf der Alm. Da sind wir frei und wunderbar. Unser Podcast zeigt, wie wandelbar alles war.
Der Chamäleon-Alm-Podcast wird präsentiert von der Unterberger Gruppe.
Ich möchte euch recht herzlich begrüßen auf 1500 Meter Real Talk Podcast. Bei mir zu Gast heute Lukas Auer, bekannt aus DTM, und Jürgen Eberhardt, ebenso bekannt aus DTM, aber sonst auch noch sehr vielseitig unterwegs als Mentalcoach, Yoga-Trainer. Ja, vielen Dank, dass ihr heute zu mir gekommen seid. Freut mich total. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen, so über euren Alltag. Wie bestreitet man als aktiver Rennfahrer, früherer Stratege, Ingenieur, Renningenieur, wie bestreitet man sowas? Also, Luki, du bist ja wirklich aktiver Rennfahrer. Du kommst ursprünglich aus dem Kartsport, oder? Und ja. Wer es dann festgestellt haben, das liegt da ganz gut. Und dann bist du übergegangen in die nächste höhere Klasse, oder war da noch was dazwischen, oder war dann gleich DTM, oder hat es da nur was dazwischen gegeben?
Auch von meiner Seite nochmal danke für die Einladung, servus zusammen. Und wie du gesagt hast, angefangen hat alles in Kartsport, ja, Tiroler Meisterschaft, da haben wir früher, ist ja hinter die Tankstellen oder an irgendeinem Parkplatz, sind wir da Rennen gefahren, um belohnen. Und da hat man mich als erstes Mal in einem Minicar gesessen. Mhm. Ja, und dann hat mich halt abgöttisch verliebt, ja. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass ich mit der Mama so eine riesen Förderin gehabt habe. Also die ist dann den Weg mit mir gegangen,
ja.
was tough ist, weil da die Rennplätze fast links, rechts, immer geht es zu am Wochenende. Und dann ist recht, wie du schon gesagt hast, mit 15 bin ich in Formelsport übergestiegen, habe dann auch schon meinen ersten Kontakt mit Mercedes gehabt und habe dann nach der Formel 3 einen Rookie-Test bestreiten dürfen.
Ja.
Und so ist es eigentlich mit der DTM losgegangen, der war erfolgreich, dann haben mein ersten Profivertrag gekriegt und okay. Seitdem, seit 2015 bin ich professionell unterwegs.
Ja, Wahnsinn. Also schon 10 Jahre richtig aktiv und erfolgreich auch vor allem, gell? Also du hast ja doch schon einige Grand Prix gewonnen. Unter anderem jetzt vergangenes Wochenende Oschersleben wieder erfolgreich. Ich glaube, das war jetzt der erste Kurs für die Saison, oder?
Genau.
Und den hast du gleich gewonnen.
Ja, ich habe jetzt perfekt für das Timing gleich hergenommen.
Ja, das ist natürlich super.
Ja.
Und irgendwann auf der Reise hast du dann Jürgen kennengelernt. Der war's. Jürgen, du bist eigentlich Renningenieur, oder? Bei der DTM gewesen einmal.
Ja, genau richtig. Ich bin 20 Jahre bei AMG Motorsport fix involviert gewesen, habe mich da so aufgearbeitet von Dateningenieur zu Performanceingenieur zu Renningenieur und zu schlussendlich auch so Teamleitung.
Aber lass mich nur vorher einsteigen, wie kommt man überhaupt dazu, als, ich meine, du bist ein Waldseher, oder?
Richtig.
Da vermutet man jetzt nicht den nächsten Schritt irgendwie, dass man einen jungen Waldseer Burschen, naturbelassen, mit dem Rennsport verbindet. Ich meine, der Luki, logisch familiär, irgendwo die Gegebenheiten waren da. Aber wie kommst du eigentlich in die DTM überhaupt? Wie kommt man auf den Gedanken, dass man Renningenieur wird?
Ja, sehr gute Frage. Natürlich war es bei mir auch ein bisschen familiär gegeben. Das heißt, der Papa hat auch früh schon mich in Motorsport eingetrimmt und hat mir mal zusammen Kartsport betrieben, ähnlich wie beim Luki, verschiedene Meisterschaften in Tirol und in Deutschland gefahren. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, vielleicht habe ich nicht ganz so viel Talent und auch nicht den richtigen Background, dass ich da als Fahrer wirklich weiterkomme.
Ja.
Und habe mir aber entschieden, das Motorsport ist meine Welt, meine Leidenschaft. Habe da wirklich sehr viel entdeckt, wo mich immer wieder streuen lässt und motiviert. Und dadurch habe ich entschieden, ich werde den Weg im Motorsport auf jeden Fall weitermachen, aber als Techniker, als vielleicht sogar mal Leadership in gewissen Positionen.
Mhm. Ja, cool. Extrem spannend. Und dann liegt es auf der Hand, zwar quasi Kufstander, zumindest vom Bezirk her, kreuzen sich irgendwann die Wege in der DTM, oder? Wer war zuerst da, Frank?
Gut. Man als Tiroler und als Motorsportler verfolgt man natürlich die Karrieren von sämtlichen jungen Leuten und natürlich dann halt auch von den heimischen Sportlern. Also vom Lucky hab ich früh auf dem Schirm gehabt. Ich war dann schon, glaube ich, 10 Jahre bei AMG und dann war der Lucky auch irgendwann in dem Alter, dass er in den Tourenwagensport wechseln kann. Und da ist dann diese Chance auch gekommen. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis er irgendwann in der Firma mal mir gegenüberläuft. Gell? Ja. Weil ich habe ihn quasi kennt, weil von den Medien, von der Verfolgung seiner Karriere, er mich eigentlich nicht, weil es war schon relativ schwierig, meine Karriere zu verfolgen. Ja,
aber die Einladung ist jetzt nicht von dir gekommen, dass du gesagt hast, du, der Lucky, der war gut, den holen wir uns ins Team.
Nein, das ist von Head of Motorsport gekommen, dass die haben das auch richtig erkannt, dass da Potenzial da ist. Und dann weiß ich noch genau, wenn wir uns das erste Mal in der Firma gesehen haben und eigentlich ja mal endlich normal hat reden können. Also, ja. Weil ich war ja da in Stuttgart sesshaft und da musste ich immer mit einem Hochdeutsch umgehen. Und dann habe ich mich einfach gefreut, dass ich normal reden konnte. Servus, Lucky, ich bin auch Kufsteiner. So ungefähr war das, also von meiner Seite.
Und also da habt ihr eigentlich wirklich kennengelernt?
Tatsächlich haben wir uns da erst kennengelernt, gell?
Ja, und das war für mich war es auch ganz lustig, weil man muss mal zuerst sagen, ich bin vor der Formel 3 gekommen und da hat man, ja, da ist ein Team 10, 15 Leute, mhm. Ja, aber professionell schon. Ja. Aber dann gehst du in die DTM und da gehst du in die Firma rein und da haben 350 Leute für 4 Autos gearbeitet. Ja. Und da war ich erst mal in der Firma und dann habe ich dann mal gesehen, okay, das ist jetzt eine andere Nummer und eben den ganzen Tag nur Leute kennengelernt.
Ja.
Und auf einmal habe ich schon gar nicht mehr realisiert, so kann er. Hey, servus, Lucky, ich bin der Jürgen. Und ich so, hallo. Und ich meine, warum redet er so? Ja, und so haben wir uns das erste Mal kennengelernt und seitdem eigentlich durchgängig immer in Kontakt geblieben. Also auch wirklich im Motorsport. Ja. Dann sowieso befreundet, aber das war schon top.
Genau, meine Familie ist ja auch in der Spedition tätig. Da haben sie die Familie auch ein bisschen kennt, muss man auch dazu sagen. Und dann, genau, dann sind verschiedene Projekte gekommen bei AMG Motorsport. Und ich glaube, 2014 war es dann so, dass du bei mir im Team warst, das erste Mal. Das war mit ART, ja. Genau, das war mit Gary Paffett, war dann dein Teamkollege. Und da waren wir dann wirklich bei mir im Team voll was dann drinnen. Und von da haben wir dann mehr und mehr unsere Zusammenarbeit gestartet. Gell? Also, und es ist eigentlich immer in die gleiche Richtung gegangen. Unser Mindset war immer gleich. War irgendwie wahrscheinlich, weil Tiroler halt einfach auch, weißt du, wenn wir alle sind, relativ offen und ehrlich und dann auch immer unseren Charme und unseren Witz behalten, hat das einfach funktioniert und irgendwie sind wir die gleiche Wellenlänge und dann hat der Erfolg auch für uns gesprochen, glaube ich.
Cool. Ist das bei der DTM auch so? Gibt es 2 Fahrer pro Team oder gibt es da mehr?
Also es ist unterschiedlich. Dort mal, wenn wir uns kennengelernt haben, war das so, dass man das von Mercedes aus hat es 2 Autos oder 4 Autos am Anfang noch werkseitig gegeben und dann noch 2 Kundenteams, aber auch werkseitig betreut. Ja. Und wir waren bei ARD, bei einem französischen Team, ja, da war da irgendwas Bindeglied zum Werk. Ja, und ich bin da eigentlich meine erste Saison gefahren.
Ja, cool. Und war dann gleich mal klar, Lucky ist wirklich gut unterwegs, auf dem Baum voll oder war da nur so ein Einser-Fahrer, wo wir gesagt haben, Lucky ist jetzt mehr der B-Fahrer und...
Ja, gute Frage.
Sehr gute Frage. ich glaube, an den Zeitpunkt, wie der Lucky in die DTM gekommen ist, haben wir alle gewusst, da ist ein mega Talent da und das muss man, und da muss man aufpassen, dass man das natürlich nicht kaputt macht mit verschiedenen Kopfszenarien, wo ja meistens ist bei Sportlern. Und ich glaube, da haben wir einen richtigen Schrauben gestellt, dass er mental wirklich immer stabil geblieben ist oder sich entwickelt hat. Aber er war natürlich da schon so derjenige, der es erst einmal sagen muss, was wirklich in ihm steckt. Gell? Das musst du erst einmal beweisen, weil er ist damals, sein Teamkollege war der Gary Paffett, von dem ich dann auch der Hauptingenieur war, ist da schon gegen eine Nummer gefahren, das was in der DTM damals einer der größten Fahrer überhaupt war. Ja. Das, was er ihm sicher weitergebracht hat, glaube ich, weil da hast du extrem viel lernen können, egal ob es von der Personality war oder wirklich vielleicht auch ein bisschen was vom Fahrerischen. Aber da hat er sich behaupten müssen. Mhm. Und das hat er gemacht. Es war sicher ein schwieriges Jahr. Es war sicher nicht immer voll die Unterstützung vielleicht von jedem da, aber trotzdem waren die richtigen Leute für ihn da.
Ich muss sagen, das erste Jahr, kann man ruhig so sagen, ich meine, ich bin abgewatscht worden.
Okay.
Ja, weil wie immer mein ganzes Leben bin ich aufgestiegen und auch mein Talent hat mich direkt irgendwo vorne mitfahren lassen.
Ja.
Und dann kommst du in die DTM und für mich war das klar. Ja, dann aus irgendeinem Grund auch meine Wintertests waren so stark. Ja, da war ich dann gleich meine Bestzeit und hätte gemeint, ja, werde auch so weitergehen wie immer. Mhm. Aber dann, bis drauf gekommen ist, oh mein Gott, so, Gary Buffett, wie sich der platziert. Ja. Welche Leute, dass er sich an sich zugezogen hat, wie er gefahren ist, wie er Gripverhältnisse, Bedingungen mit einberechnet hat. Also ich habe so viel gelernt und also das erste halbe Jahr, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Wo war dein erstes Rennen, Christian? Das noch gut erinnern wahrscheinlich, oder? Das erste Mal DTM, richtig?
Ja, Hockheim, da waren wir von Speed her gar nicht so schlecht. Da haben wir, ich bin einmal ausgefallen, einmal sogar gleich am Anfang vom Rennen. Und, aber trotzdem, das Hockheim ist nicht so schlecht losgegangen. Weil am Anfang ist, man muss immer sagen, am Anfang geht es immer ganz gut los, aber dann fängst du nachdenken und die anderen entwickeln sich, weil sie ganz genau wissen, welche Schrauben das dran messen, welche Leute brauchen es. Und deswegen war es für mich ein sehr lehrreiches Jahr. Und bei mir ist dann eher eigentlich das darauffolgende Jahr der Durchbruch gekommen. Ja. Also ich habe den Winter wirklich gebraucht zum Verarbeiten, aber das erste Jahr war hardcore. Ja. Also auch für die Leitmassen, es war schon beeindruckend, dass die Uhren dann anders dicken.
Ja, aber der Druck wird ja schon enorm gewesen sein, oder? Die werden ja eine gewisse Erwartungshaltung jetzt an die gehabt haben, dass du halt auch abliefern musst, oder?
Ja, vor allem der erste Vertrag, ja, da, ich meine, ist kein Geheimnis. Ja, da sind Performance-Klauseln drin und wenn du die nicht erfüllst, bist du weg. Und man sagt ja immer so, bei uns die so Sportler, Steuerberater, also im professionellen Sport, die ist ja die ersten zwei Jahre am gefährlichsten, dass du direkt wieder weg bist. Und dann kriegst du auch keine Chance mehr, weil du hast eigentlich die erste Prüfung nicht bestanden. Und deswegen ist da schon also Pressure on. Und das habe ich ja bestanden, weil das zweite Jahr, da habe ich dann gewusst, wem ich brauche, wie ich es zu UG habe, habe mich selber weiterentwickelt. Und da muss ich schon sagen, so den Gary Buffett, ich hätte ihn am liebsten verflucht im ersten Jahr. Ja, der Hundling war jetzt so gut. Aber ich habe so viel gelernt von denen. Also war wichtig.
Mhm. Also das kann man schon gut vorstellen. Wenn du einen Mentor, ist jetzt falsch gesagt, aber jemanden an deiner Seite hast, der was eigentlich dein Konkurrent ist, oder? Und Vollgas gibt, dann musst du dich halt mit dem messen. Das ist ja eigentlich wieder irgendwo sehr förderlich. Weil wenn du dich mit den Besten misst, dann weißt du selber irgendwann so die Besten, oder? So
ja, aber wie gesagt, am Anfang war die Einstellung falsch, was der Jürgen auch gesagt hat. Ich bin da hingegangen, ich wollte mich nicht messen, ich wollte denen zeigen. Mhm. Ja? Und wie sie das dann draht hat, dann ist richtig was vorangegangen, weil dann habe ich Lernen angefangen, habe den Jürgen dann eh schon gehabt, wo sie eine Freundschaft aufgebaut hat, der was mir dann wirklich Sachen erklären hat können und so bin ich dann meinen eigenen Weg gegangen.
Cool. Ja, Jürgen, du bist ja heute ziemlich intensiv im Mentalcoaching schon drin. War das damals schon klar, dass dir das voll liegt, wo du nur Renningenieur warst? Hast du eigentlich schon gesehen, eigentlich liegt mir das mehr, dass ich die Jungs da an der Front mental vorbereite auf das Rennen? Und hast du das dann auch schon wahrscheinlich unbewusst ausgeübt, oder?
Tatsächlich habe ich das für mich gelernt, ja, dass mir das liegt. Gell? Und wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich komplett Missleadership habe ich betrieben. Gell? Ich bin ja in eine Rolle sehr jung gekommen, wo ich ein Team leiten habe müssen, egal ob es eine Pitstop-Mannschaft war oder dein Fahrzeug mit deinen Mechanikern. Und da war ich sehr jung und habe eigentlich nicht wirklich gewusst, wie Leadership funktioniert und habe sehr viel von oben herab gearbeitet, weil ich einfach gemeint habe, okay, ich muss so sein, ja, ich muss da sein, der was ansagt und wenn einer vielleicht eine Meinung oder eine Idee hat, nein, wir machen so, wie ich das will, weil ich der Chef bin, so quasi.
Ja.
Und das ist in die Hosen gegangen. Da ist sehr viel schief gelaufen damals, läuft heutzutage auch noch sehr viel schief im Motorsport, muss ich sagen, weil ich bin der Meinung, dass im Mindset noch nicht alles so wirklich angekommen ist, wie es sein soll. Und ich habe früher gemerkt, dass es mir eigentlich nichts bringt, wenn ich ein perfektes Auto hinstelle, aber der Kopf von vorne nicht funktioniert.
Ja.
Weil das Auto kann noch so gut sein oder von meiner Sicht perfekt sein, wenn ich aber weiß, der Fahrer ist nicht bei der Sache, der Fahrer ist mit dem Kopf vielleicht bei der Familie oder bei irgendwelchen Problemen und mental nicht da, dann wird der mir falsche Aussagen geben, das heißt, die Schraube in die falsche Richtung, beziehungsweise er wird einfach nicht das Maximum aus dem Fahrzeug rausholen. Mhm. Darum war für mich klar, mental ist wichtig, ist einmal die erste Hürde, dass du überhaupt erfolgreich bist. Und nicht nur beim Fahrer, beim kompletten Team. Weil beim Pitstopper ist es gleich. Wenn der mit seinem Kopf bei irgendwelchen Rechnungen ist, die er zu bezahlen hat, was auch immer, dann wird der nicht performen beim Pitstop, wenn der mit dem Kopf nicht komplett im Moment ist.
Absolut. Ja, da weiß man gar nicht, was da alles dranhängt. Ich meine, bei so einem Pitstop, da muss jeder funktionieren, oder?
Absolut.
Ich meine, das muss in Sekundenschnelle die Reifen gewechselt werden. Wenn da einer nicht bei der Sache ist, dann ist alles kaputt, oder?
Genau, und darum ist natürlich schon, die Technik muss passen und die Fitness muss passen. Für mich sind Pitstopler eigentlich auch Athleten. Mhm. Aber das Mentale muss da genauso trainiert werden wie bei einem Spitzensportler. Mhm. Und bei einem Ingenieur ist das Gleiche. Gell? Ein Ingenieur kann nicht Entscheidungen treffen, wenn er irgendwie mental nicht gestärkt ist. Ja. Und darum habe ich das extremst fokussiert, habe da sehr viele Ausbildungen gemacht und habe mich da sehr eingefuchst, weil das ist für mich ein Schlüssel zum Erfolg.
Absolut, aber ich glaube, das betrifft nicht nur den Rennsport, sondern allgemein Unternehmertum, Leadership, oder? Ja. Ist extrem wichtig, dass man mental fokussiert ist, weil es hat ja nicht jeder nur gute Tage, man hat ja auch schlechte Tage im Leben. Und da ist, glaube ich, das extrem wichtig, wenn es so Mentalcoaches gibt, die was die dann wieder auf die gerade Bahn bringen. Speziell einmal aus turbulenten Zeiten wieder rausholen und wieder ein Mindset wieder in die richtige Richtung trimmen, oder?
Ganz genau, so würde ich das auch sagen.
Und ja, extrem spannend. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen bei Enk 2, wenn jetzt da, sagen wir, Saisonende und die nächste Saison steht bevor, wahrscheinlich ist nach der Saison vor der Saison, und da wird es gleich mal loslegen, oder? Mit diesen Themen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du jetzt nicht mehr als Renningenieur tätig, sondern wirklich als Mentalcoach, oder?
Ja, gut. Ich bin auch als Mentalcoach tätig, aber ich leite auch das Team in der GT World Challenge, okay. In der GT3-Meisterschaft, wo der Luki ja bei mir fährt. Mhm. Und im Endeffekt genießt das ganze Team unbewusst Mentalcoaching, okay. Weil ich das immer wieder einbaue. Aber natürlich bin ich auch mit anderen Unternehmen bei der Mentalcoaching-Ausrichtung tätig. Hauptding ist aber immer Motorsport. Und da lasse ich sehr viel einfließen von diesem Coaching. Aber wie gesagt, unbewusst. Es ist immer nur der Leadership wichtig, es ist immer nur der Motorsport itself das Wichtige. Also das ist ja ein Riesengerüst. Ja.
Ja.
Muss man sich ja auf jedes Rennen eigens vorbereiten. Aber natürlich mit einem ganz anderen Mindset als wie früher. Und das glaube ich, ist wichtig, damit jeder perfekt performen kann.
Ja, und jetzt nochmal, wie funktioniert das jetzt bei Enk 2?
Also ja, das sind Geheimnisse, das kann nicht so zu preisgeben.
Ja, wir gehen jetzt nicht ganz ins Detail, aber so, dass ich mir jetzt als Laie ein bisschen ein Bild machen kann. Ich meine, du wirst dich ja wahrscheinlich selber ziemlich stark vorbereiten, sowohl mental als auch physisch, oder? Du bist ja wahrscheinlich viel im Training. Du hast ja vor kurzem auch mal eine Verletzung gehabt. Und wie geht man mit sowas mental um? Haut man das dann voll aus der Bahn und denkt man, mit so einer Verletzung komme ich da jemals wieder richtig zurück? Hat man da Ängste dann mehr? Oder wie geht man mit sowas um?
Ich glaube, zuerst muss man mal sagen, das Mentalthema ist nämlich interessant. Und in Sport wird es ja meistens in der Hinterhand gehalten, speziell bei Sportlern, weil es immer nur, ich glaube, mittlerweile fast jeder macht, aber nicht alle. Ja? Mhm. Und man muss es auch mal richtig einordnen. Weil man denkt da, da geht man zu jemandem, ich sage denen die Probleme und das ist ein Blödsinn. Ja? Ja. Dieser Kraftkammer führt einen Kopf wie auf den Körper. Ja? Ja. Und da wird auf einem extrem hohen Niveau analysiert. Man kriegt einmal ein Wissen von Kopf, Unterbewusstsein etc. Mhm. Und deswegen ist es ganz cool bei uns, weil ich auch das mittlerweile seit 10 Jahren betreibe. Ja? Und deswegen ist es ganz cool bei Jürgen und bei mir, weil wir einen extrem hohen Austausch mittlerweile haben.
Ja.
Und der Jürgen natürlich von Teammanagement her, aber ich als Fahrer, wo du genauso deine Leader-Verantwortungen hast, kann man da natürlich super zusammenspielen und einen richtigen Ton vorausgeben. Und speziell auf die Verletzung gesprochen, da war das sehr wichtig. Ja. Und wie gesagt, die Verletzung kannst du auch immer als komplett negativ sehen, hat man ein Jahr geraubt und über 3 Monate weg. Aber ich sage, das war eine interessante Zeit für mich. Ich habe da einen riesen Schritt gemacht. Meines Erachtens bin ich 1000-mal der komplettere Sportler jetzt.
Okay.
Und auch diese ganze Reha-Zeit. Ja, also ich habe ein unheimlich gutes Team gehabt. Mhm. Also erst einmal die OB war zum Glück extrem erfolgreich in Amerika.
Ja.
Und dann in Österreich habe ich ein wahnsinniges Team gehabt. Und die haben mich da, ich glaube, am Anfang habe ich immer gesagt, es dauert ein Jahr und dann muss man weiterschauen. Mhm. Und ich habe schon immer gesagt, ah, den DTM-Start 2023, den darf ich gerne miterleben, wo jeder gesagt hat, habe ich gesagt, lasst mir das. Oder? Ja. Aber wenn es nicht geht, dann schauen wir weiter. Aber ja, bis da hier. Und am Ende haben wir es vorgenommen. Ja. So ist sich das ausgegangen. Und da hat mir das extrem weitergeholfen. Weil, wie gesagt, du hast immer zwei Perspektiven. Ja. Du kannst da jetzt schlecht sehen, kannst aber durchaus sehen, du, wie cool meine Zeit jetzt effektiv nutzen, ja, und dass mir sowas weiterbringt. Und da war das mit Sicherheit der Schlüssel. Ja. Das ganze Einstellung, ja, weil das ist auch heilend. Ja,
ja, absolut, absolut. Und du wirst jetzt dann auch ein bisschen begleitet haben, oder?
Gut, wir haben regelmäßig Kontakt gehabt. Ja. Natürlich, der Luki hat ja einen, auch einen brutal guten Mentalcoach, ja, mit dem arbeite ich auch und er uns auch. Und da war sie ja sowieso in guten Händen gewesen. Ja. Aber ich glaube, Fremde sind sowieso auch wichtig und in der Zeit noch wichtiger denn je. Und das haben wir dann eher auf freundschaftliche Basis geregelt.
Ja. Cool, aber wie ist es, wenn man so jetzt ein Profisportler ist, in so einem Vertragssport auch, darf man da Skifahren gehen oder darf man da irgendwas da, wo Verletzungsgefahr besteht, und Verletzungsgefahr besteht ja fast überall. Wie hast dich du eigentlich verletzt?
Also erstmal Verletzung war beim 24-Stunden-Rennen in Daytona, da habe ich in einem Training einen Unfall gehabt, mhm, ja, und so habe ich mir Wirbelbrüche zugezogen. Mhm. Und das ist immer eine gute Frage, das mit Skifahren, ja, weil man ist natürlich gefährlich, aber ein Österreicher, der kannst du dich nicht verbieten, ja. Du sagst lieber, dann geh nicht mehr, ja.
Ja.
Weil, also ich gehe immer Skifahren, mhm, und klar, man muss ein bisschen aufpassen, vielleicht.
Wenn der Teammanager dabei ist, verpasst es.
Okay,
der
darf, ja, genau, okay, genau.
Okay. Der darf also, da alles machen.
Also es geht ab und zu schon mal Skifahren miteinander, oder?
Ja, genau, da sonstige Sportarten, wo man vielleicht.
Ich glaube, du bist ein ganz affiner Kletterer, oder? Bin ich da richtig?
Genau, genau. Klettern, Bergsport generell. Ja. Aber ja, für jeden Blödsinn zu haben. Und da gehen wir auch mal wegboden oder sonstiges. Also im Endeffekt, ich glaube, wenn man sich da zu viel reinkopft, dann passiert sowieso was. Und das hast du eh nicht in der Hand. Du sollst ja schon noch leben. Und das ist ja auch, was dich dann wieder schnell macht. Gell? Mhm. Dass du einfach das, was dir Spaß macht, alles machst und genießt. Gell?
Ich hab noch ein gutes Thema, und das passt auch zum Thema. Letztes Jahr hatte der Jürgen sein erstes Jahr bei Winwood in den Langstreckenteam, ja, mhm, was wir dann auch gewonnen haben, die Meisterschaften. Ist er als erstes Mal Teammanager gewesen und ich war einer der Fahrer. Mhm. Und dann haben wir halt immer im Winter gesagt, haben wir kombiniert. Jetzt sind wir zusammen nach Frankfurt gefahren, die sind da in der Nähe ansässig. Mhm. Und haben wir gesagt, ja, passt, da am Vortag reisen wir an. Schlafen wir in einem Hotel, gehen wir auf einen Trink und nächsten Tag macht jeder sein Ding in der Firma. Und das ist zum Beispiel interessant, ja, weil war alles super entspannt und war eh noch in Winterzeit. Dann haben wir ein Glas getrunken und irgendwann hat es nicht lange gedauert, da komme ich auf das.
Auf die Meisterschaft.
Auf, ja, die Meisterschaft, ja. Und auf jeden Fall hat es dann gleich einmal, hat es nicht lange gedauert, wo wir gleich mal von dem gekommen sind mit Boxenstopps und speziell diese GT World Challenge Sprintmeisterschaft habe, ja, ich als sehr realistisch eingeschätzt, dass wir die, auch wenn wir im ersten Jahr sind, dass wir die auf Anhieb gewinnen.
Ja, ja. Okay.
Der Jürgen hat natürlich gleich die Alarmglocken, wenn der jetzt schon so anfängt, mit dem Druck keiner fetzt. Genau. Also haben wir immer vor einer Viertelstunde haben wir gleich interessante Unterhaltung gehabt.
Ja, weil im Endeffekt hat er eigentlich brutale Erwartungen schon aufgeschraubt, gell? Mhm. Vor Saisonstart überhaupt, wo er einen Druck in alle Richtungen ausübt. Ein Leader muss das aushalten und der Leader war es natürlich schon, was er will, aber ich will natürlich nicht, dass das im Team so kommuniziert wird, weil, ja, im Endeffekt muss jeder Leidenschaft leben, das ist das Wichtigste. Und wenn das in einem Team passiert, dann kämen die Siege sowieso. Aber wenn du sagst, wir müssen gewinnen das Jahr, dann geht schon das Kopfkino los. Und darum habe ich sowas, generell bin ich da immer ein bisschen empfindlich, wenn man sowas ausspricht. Weil gewinnen wollen wir alle, das ist Motorsport. Gell? Aber sowas muss man jetzt nicht unbedingt an den Ding legen, an den Tagesordnung legen oder als Ziel setzen. Und das war dann echt eine interessante Diskussion, weil ich dann zu ihm gesagt habe, nein, also im ersten Jahr gewinnen wir gar nichts. Und er sagt, was, nein, wir müssen. Sag ich, nein, im ersten Jahr gar nichts. Im zweiten vielleicht und im dritten. So werden wir das umgehen. Okay. Was der einfach einmal alles rausgenommen, weil, aber ja, da haben wir dann echt eine interessante Diskussion gehabt, weil natürlich, du siehst das vorher schon, ich will gewinnen und natürlich wollen wir das alle, aber ich will das nicht als Fokus sehen. Ich will eigentlich als Fokus sehen, dass er das tut, wo er sein Talent hat. Und das ist vorn. und das ausübt. Und dann wird er normal auch gewinnen. Ja.
Ja, aber ist nicht diese Manifestation auch ein wichtiger Punkt, dass wenn man es wirklich sagt, ich gewinne, dass irgendwie schon das Unterbewusstsein so wahrnimmt, dass du eigentlich schon, oder kann man das sowieso in dem Sport mit Manifestation nichts ausrichten?
Doch, Manifestation gehört immer dazu. Du sollst dir immer alles vorstellen, meiner Meinung nach. Aber du musst, das ist ein schmaler Grat. Gell? Ein schmaler Grat, wie du dich da wirklich ausrichtest. Man stellt sich das vor, wenn man sich ins Auto sitzt, wenn man diesen Start-Procedure macht. Mhm. Das ist klar. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt einen Meisterschaftsgewinn mir vorstellen. Also sowas ist die falsche Manifestation. Sondern es ist immer wieder wichtig, sich selbst zu vertrauen, dass man das gewisse Etwas hat, das Talent hat, und das komplett zu spüren und das auszuleben, das ist die Kunst. Mhm. Und das ist halt einfach, dass du wirklich im Moment bist, behaupte
ich
jetzt einmal.
Aber ich hab's ja dann gewonnen.
Wir haben dann gewonnen, genau, weil wir die Erwartungen komplett auf Null gesetzt haben. Und das ist ja auch die Kunst im Überall, dass du einfach die Erwartungen auf Null setzt und nur immer dein Bestes gibst.
Ja, der Jürgen mit seinen 3 Jahren, war natürlich, habe ich ihm gesagt, du.
Ach, Schussler, 3 Jahre, du bist ein Verrückter. Ja.
3 Jahre gehen in Pension.
Aber es war interessant, und weil eins muss ich sagen, in den Sport, ja, also egal wer, da geht es nur ums Gewinner. Ja. Und deswegen stimmt, da musst du eher schauen, dass man Schritt für Schritt geht, weil das ist sowieso Grundvoraussetzung, und dass das jeder möchte, ist eh klar. Aber wie gesagt, es war dann echt eine Wahnsinnssaison, wir haben da Erfolge gefeiert, und speziell im ersten Jahr, wo man auch Fehler eintappt und, wo viel passiert. Aber das haben wir natürlich mega umgesetzt. Mhm.
Ja, also war es eigentlich der perfekte Mix, oder? Deine ambitionierten Ziele, du hast den Ball wieder ein bisschen flach gehalten, und das war eigentlich dann die optimale Kombination aus Ambition und doch wieder cool bleiben irgendwo.
Genau, und ich glaube, das ist die Kunst, ja. So ein bisschen schon immer den Druck, die Forderung an das Personal, egal ob es Ingenieur, Fahrer, trotzdem zu stellen, ne? Weil es ist irgendwie jeder Leader, jeder auf die Fahrer sind Leader, weil da schauen die Jungs auf, die Mechaniker, das sind ja junge Leute teilweise, für das sind die Größten, oder? Und da musst du dich auch benehmen wie ein Leader, das Management sowieso, aber auch ein Ingenieur, der seine Leute eben koordiniert, muss Leadership zeigen, und das ist genau der Punkt, dass wirklich jeder das bewusst ist, sich den Leadership zeigt, professionell bleibt und einfach das macht, für was er da ist, für das, was er eigentlich angestellt ist. Ja.
Mega spannend. Mhm. Und zum Ausklingen vom Lion-Saison gibt es dann bei dir eine Yoga-Retreat, oder? Mit dem ganzen Team, oder wie bringst du das Yoga nur gut mit ein in das Thema? Weil das, stellen wir vor, das ist sicher auch hilfreich, oder? Yoga ist wahrscheinlich ein extrem guter Sport zum Ausgleich.
Genau, ja, generell hat ja jeder irgendwie Sport, das ihn von seiner Bubble außerholt, denke ich mal, oder generell, um sich fit zu halten. Und da hat jeder für sich seine Wege. Yoga ist da auf jeden Fall ein großer Bestandteil in meinem Leben. Ich habe ja mal angefangen mit dem Yoga, weil ich in die Yoga-Lehrerin verliebt war.
Okay.
Und dann habe ich mal das alles gegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Yoga-Lehrerin tut mir vielleicht nicht so gut, aber das Yoga passt ganz gut. Das ist für meinen Körper und für alles sehr fein. Und habe mich da mehr und mehr mit dem befasst und auch mit der Philosophie. Und ich muss sagen, es ist eine sehr komplizierte Philosophie, Yoga, aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie mentales Coaching. Okay. Mentale Coaching, mentale Stärke ist wie die Yoga-Philosophie, nur einfacher erklärt. Mhm. Und deswegen passt es so perfekt zusammen. Es geht bei mentaler Stärke und bei Yoga eigentlich wirklich im Endeffekt um das, dass dein Verstand kontrollieren kannst. Mhm. Und beides arbeitet darauf hin, weil die Endphase oder das ist der highest level von Yoga ist im Endeffekt Meditieren.
Ja.
Und Meditieren ist ja eine komplette Gedankenlehre, sage ich jetzt einmal. Und darum ist es schon sehr gut, dass man das im Motorsport ausübt. Und mein Team darf auch immer mal wieder an Yoga-Sessions teilnehmen. Vielleicht ein bisschen mehr wegen dem körperlichen Aspekt. Ja. Aber das schweißt auch zusammen und das, ja, gehört immer dazu. Und baue ich ein. Es ist aber eher für mich so eine Leidenschaft auch. Und mal schauen, wo sich das noch hin entwickelt.
Ja, cool. Jetzt abschließend nur, Luki, wo sind die Ziele hingeschraubt, ohne jetzt den Druck aufbauen zu wollen? Was, Was hast du dir selber vorgenommen für die heurige Saison? Ich meine, Oschers Leben hast du jetzt schon gewonnen. Dann ist ja wahrscheinlich das Selbstbewusstsein schon groß genug, dass man sich wieder vornimmt, die ganze Saison zu gewinnen, oder?
Also erstmal muss man unterscheiden, in der DTM bin ich in einem neuen Mercedes AMG-Team unterwegs. Und deswegen, das war unerwarteter Sieg. Und wir sind eine wirklich lässige Gruppen, richtig Talent. Und, aber dass wir gleich so starten, hat jetzt keiner damit gerechnet. Ja. Aber trotzdem, da muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir tolle Gruppen haben und dass wir da auf jeder Rennstrecke, wenn wir Sieger haben, wird er mitsprechen können. Und in der GT World Challenge, wo ich mit Jürgen zusammen bin, da gehen wir als Titelverteidiger an den Start. Und auch da bin ich überzeugt, dass wir einen Winter gut genutzt haben zum Analysieren, dass wir alle unsere Schwächen nur mehr nach oben schraufen und dass wir uns eigentlich als Team verbessern. Also auch da haben wir schon einen guten Start gehabt mit seinem Paul Ricard. Es war 6-Stunden-Rennen, sind wir Vierter geworden. Und ich glaube, da sind wir beide Meisterschaften top aufgestellt. Ja. Und wie gesagt, da bin ich ein super Team, sind wir da.
Ja, super, da werden wir auf jeden Fall gespannt das mitverfolgen, wie es eigentlich da geht. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr jetzt bei uns herum wart, auf 1500 Meter, mal ganz abseits von der Rennstrecke. Und ja, war total cool, diese Eindrücke mal mitzukriegen von Enk. Echt spannend. Und ja, ich bin echt begeistert und sage nochmal vielen herzlichen Dank,
dass bei mir wart. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mega schön hier. Danke.
Und ja, dann freue ich mich. Dann wünsche ich Enk noch ein schönes Tage. Schön, dass du da warst.
Danke.
Lucky.
Servus.
Danke.
Der Chamäleon Alm Podcast wurde präsentiert von der Unterberger Gruppe.
Auf der Alm, da sind wir frei und wunderbar. Unser Podcast zeigt, wie wandelbar alles war.